Footballerei. Ich hab da was für euch. Manege frei, NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet, NFL Boulevard.
Lalalalalalalalalalalalala, hereinspaziert zu einer neuen Vorstellung von Kutsches Football-Zirkus NFL Boulevard. Hier erwartet dich alles, was das bunte Treiben der NFL, die beste Soap-Opera der Welt ausmacht, der ganze Zirkus drumherum. Ich bin Kutsche und erzähle dir mit abwechselnden Gästen schöne Geschichten rund um die geilste Sportart der Welt. Das hier erwartet dich heute. Die Boulevard-News der Woche, der Content-Tipp der Woche, das ist diesmal der German Charity Bowl, die NFL-Boulevard-Rubrik, die sich diesmal mit der Kultur der Cincinnati Bengals beschäftigt, die Kutsche-Trifft-Rubrik, diesmal mit Christian Mohr, Ex-Footballspieler, der bei einigen NFL-Teams unter Vertrag stand und heute als Personal-Coach arbeitet. Und wie immer zum Abschluss der NFL-Flachwitz-Freitag. Lachen ist schließlich gesund. Und damit manegefrei, viel Spaß bei der Vorstellung.
Die News der Woche.
Was für ein Zirkus.
Die Boulevard-News der Woche.
Beginnen wir mit einer schönen News. Christian McCaffrey, der Running Back der San Francisco 49ers, und seine Frau Olivia Culpo, die als Model arbeitet, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Vor ein paar Tagen erblickte ihre Tochter Colette das Licht der Welt. Herzlichen Glückwunsch. CMC und seine Olivia sind seit 2019 ein Paar. Im Juli 2024 gaben sich die beiden in Rhode Island das Ja-Wort. Nun sind sie zu dritt. Weiter geht's mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Es geht um Drake May und seine Frau Ann Michael, der Quarterback der New England Patriots, und seine langjährige Freundin haben am 21. Juni in North Carolina geheiratet. Und jetzt kam raus, dass das Paar alle Hochzeitsgeschenke an örtliche Wohltätigkeitsorganisationen gespendet hat. Wow, Respekt, was für eine tolle Geste. Nächstenliebe, die Jacksonville Jaguars beschäftigt hingegen aktuell das krasse Gegenteil. Dort geht's um Selbstbereicherung. Im Mittelpunkt steht Amit Patel, ein früherer Finanzmitarbeiter des Teams. Der hat seinen Job in der Buchhaltung 3,5 Jahre lang dafür genutzt, um sich selbst Geld zu überweisen. Insgesamt soll er die Jaguars um unfassbare 22 Millionen Dollar erleichtert haben. Patel hatte nahezu uneingeschränkten Zugriff auf Überweisungen und schickte sich selbst immer wieder große Geldbeträge. Diese Überweisung tarnte er als Hotel-, Catering- oder Reiseausgaben, wusch das Geld aber mit Online-Wetten. Durch die Wetterlöse kaufte er sich unter anderem eine Luxuswohnung in Florida, Luxusuhren, lud Freunde zu Privatjet-Trips ein und gönnte sich einen Tesla sowie einen Ford Pickup. Wahnsinn, oder? Nun wurde Anklage wegen schweren Betrugs gegen ihn erhoben. Patel drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Im Knast ist auch Kevonte Turpin gelandet, wenn auch nur für kurze Zeit. Der Kick-Returner der Dallas Cowboys wurde bei einer Polizeikontrolle wegen Besitzes einer kleinen Menge Marihuana festgenommen. Zudem hatte er offenbar unerlaubterweise eine Waffe mitgeführt. Nach einer Nacht im Gefängnis wurde er gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von $1,500 wieder auf freien Fuß entlassen. Turpin hat seinen Vertrag bei den Cowboys vor kurzem vorzeitig um 3 Jahre und 18 Millionen US-Dollar verlängert. Er war vergangene Saison der einzige Spieler in der NFL, dem sowohl ein Kickoff-Return als auch ein Punt-Return-Touchdown gelang. Ebenfalls festgenommen wurde Kinshon Judkins wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt. Beim Running Back, der in der 2. Runde des diesjährigen Drafts von den Cleveland Browns ausgewählt wurde, klickten in Florida die Handschellen. Gegen eine Kaution von $2,500 kam er zwar erstmal wieder auf freien Fuß, aber er darf sich dem mutmaßlichen Opfer, seiner Lebensgefährtin, die Blutergüsse durch mehrere Faustschläge erlitt, nicht mehr nähern. Und ihm wurde der Zugang zu Schusswaffen untersagt. Mann, oh Mann, oh Mann.
Der Tipp
der Woche. Der kommt von mir diesmal persönlich aus tiefstem Herzen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich bin seit kurzem der neue Schirmherr des German Charity Bowl. Das ist eine Plattform, auf der du Fantasy Football spielen kannst und das auch noch für den guten Zweck. Kurz zur Erklärung, der German Charity Bowl ist ein seit 2022 eingetragener Verein, der die Leidenschaft, Fantasy Football zu spielen, mit der Unterstützung gemeinnütziger Organisationen vereint. In den ersten 3 Jahren sind bereits mehr als 30.000 Euro an Spenden eingegangen, die zum Beispiel an den Autismus Deutschland e.V. und an den Kiff 11 Kids e.V. geflossen sind. Mitmachen kannst du, indem du auf www.germancharitybowl.de in einem Wort gehst, den Link habe ich dir auch in die Shownotes gepackt, und dich dort in Form einer Spende, du entscheidest über die Höhe des Geldbetrages, anmeldest. Die 131 Menschen, die den höchsten Betrag spenden, erhalten am Ende einen Startplatz. Wer wie viel Geld überwiesen hat, bleibt ein Geheimnis. Ganz wichtig, der Start der Anmeldephase ist in diesem Jahr Freitag, der 1. August. Der German Charity Bowl wird von engagierten Football-Fans betrieben, die das Ganze ehrenamtlich mit jeder Menge Enthusiasmus und Herzblut in ihrer Freizeit machen. Schau dir das mal an, das ist wirklich eine großartige Sache. www.germancharitybowl.de. Wenn du gut spielst, begegnen wir uns dann auch ab NFL Week 12 in der Finalrunde. Da darf ich dann nämlich auch mitmachen. Ich freue mich auf dich, viel Erfolg.
Ich hab da was für euch.
Manege frei, NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet, NFL Boulevard. Vielleicht habt ihr es ja damals auch gehört. In einem Frühstücksei vor ein paar Wochen hat Flo sinngemäß gesagt, den Cincinnati Bengals sei Erfolg nicht so wichtig. Es geht ihnen erstrangig um wirtschaftlichen Erfolg. Darum, maximal viel Geld zu verdienen. Na, das war ja mal eine Ansage. Direkt danach habe ich auch gesagt, das Thema muss ich mal im NFL Boulevard vertiefen. Und das mache ich jetzt gemeinsam mit Stephen Fox vom deutschsprachigen Bengals Fanclub German Jungle. Moin, Steven.
Moin, Kutsche. Danke für die Einladung. Und ja, das gerade von Steelers. Ey, willkommen dazu.
Ja, genau. Genau, das muss man dazu sagen. Flo ist Steelers-Fan, also ein Rivale, ein Division-Rivale der Bengals. Du bist schon lange Fan der Bengals, weißt also genau, wie diese Franchise tickt. Wir hören jetzt gleich nochmal rein, was Flo damals im Frühstücksei gesagt hat zur Einordnung. Es ging unter anderem darum, dass sich Rookie-Verteidiger Shamar Stewart weigerte, seinen Vertrag zu unterschreiben, weil ihm die Bengals eine neue Klausel in den Vertrag schreiben wollten. Und es ging um Star-Verteidiger Trey Hendrickson, der seinen Vertrag immer noch nicht verlängert hat. Bitte, Flo.
Dass die Bengals oft Business über Sportliches stellen. Also ich kann mich noch erinnern, und dass Carson Palmer zum Beispiel, ich glaube 2019 oder so, bevor der dann da weggegangen ist, oder er hat mal in einem Interview gesagt, dass die Bengals, denen ist es nicht wichtig zu gewinnen, sondern die wollen, dass der Business richtig funktioniert. Oder der Business ist ihnen wichtiger, und deswegen werden die Bengals auch nie irgendwas gewinnen. Die wollen einfach nur im Gespräch bleiben, die wollen Geld verdienen, nicht viel Geld ausgeben. Also ich habe dann in dem Zusammenhang noch andere Interviews gesehen, wo Spieler sich auch beschwert haben, also gesagt sind, bei den Bengals, das ist wirklich das Räudigste, da muss man zu zweit im Hotelzimmer schlafen bei Auswärtsfahrten, und also wirklich also solche Sachen, dass die irgendwie sparen, wo sie können. Also ja, zumindest scheint das da irgendwie ein größeres Thema zu sein. Und ich meine, vielleicht ist ihnen aber auch nur einfach aufgefallen, dass Shamar Stewart nicht so gut ist. Die haben ja den gedraftet und haben vielleicht jetzt erst festgestellt, dass der in seiner College-Karriere ja erst 3 Sacks zustande gebracht hat als Defensive End, als für den sie ihn eigentlich haben wollten. Also vielleicht fehlte da eine 0, oder sie haben gedacht, das wären 30 gewesen oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, Steven. Was sagst du denn dazu? Da war ja eine Menge drin. Zum einen hat er behauptet, die Bengals wollen lieber Geld verdienen als Titel gewinnen. Mhm. Und sie hätten nicht so richtig hingeguckt damals beim Draft von Shamar Stewart, wie er gesagt hat, sie hätten eine 0 bei seinen Sex im College vergessen. Was ist dein Take dazu?
Lass mich mal kurz ein Geschichtsbuch aufmachen, wann die Steelers das letzte Mal sportlichen Erfolg hatten in den Playoffs. Können wir mal nachschauen. Von daher, ja, ich ich verstehe, wo die Vorwürfe herkommen. Also müssen wir ehrlich zu sich selbst sein. Die 90er waren, das war die Zeit, wo die NFL riesengroß gewachsen ist und das war die Zeit, wo die Bengals maximal gebotcht haben. Von daher, das klingt natürlich noch nach. Ich unterschreibe aber bei weitem nicht alles, was da ist. Also der Bengals sind ein Small Market Team, das ist ein Familienbetrieb, das heißt, die Angestellten leben davon. Da willst du natürlich, dass der Laden läuft. Das ist kein, ja, wie es vielleicht bei anderen Teams sind, wo da riesen Investoren drin stecken, wo Geld wie Heu fließt. Aber man kann nicht sagen, dass die Bengals geizen, weder bei Spielerverträgen noch bei den Spielern selbst. Ich glaube, letztes Jahr haben wir den neuen Lockerroom vorgestellt, da haben sie auch geklotzt. Aber ja, es braucht sich nur die NFLPA Report Card angucken und da weiß man schon, wo die Stellen sind, die kneifen und wo dann halt auch immer wieder diese Geschichten dann eben ausgegraben werden.
Aber kann man seine These, also den Bengals ist wirtschaftlicher Erfolg wichtiger als sportlicher Erfolg, kann man die so stehen lassen? Ist das wirklich die DNA, die Kultur der Bengals?
Nee, überhaupt nicht. Also man will natürlich, dass der Laden finanziell stabil ist, dass man eben nicht Anteile verkauft oder das ganze Team verkaufen muss. Das ist klar. Ich glaube, in der NFL ist es auch schwer, pleite zu gehen als Team. Aber ich würde nicht behaupten, dass der im Vordergrund steht. Das Team will gewinnen. Ich meine, Paul Brown war wahrscheinlich der erste professionelle Coach der Football-Geschichte. Also der wirklich dem auch professionellen Football gegründet hat. Und das ist eigentlich so die DNA des Teams. Das Stadion wurde nach ihm benannt. Wenn man mal da die Tour macht, es erinnert alles an Paul Brown. Und das steckt auch weiterhin im Team. Mike Brown als Owner reicht nicht an seinen Vater ran. Das muss man sagen. Aber es ist nicht so, als würden sie sagen, hey, das ist hier nur eine Gelddruckmaschine, das ist jetzt zufällig Football. Wir könnten auch was anderes machen. Nee, es geht wirklich um Football, also in der gesamten Familie.
Die Bengals sind ja im Vergleich zu vielen NFL-Teams anders aufgestellt. Sie haben, korrigier mich gern, aber keinen offiziellen GM. Die meisten Personalentscheidungen treffen seit 1999 Duke Tobin, der nennt sich Director of Player Personnel. Und der Besitzer Mike Brown, du hast es gesagt, das ist der Sohn von Bengals-Gründer Paul Brown. Ist das so richtig?
Jein, also Mike Brown ist jetzt inzwischen mehr so zur Galionsfigur, also so zum Grüß August geworden. Der ist jeden Tag beim Training, fährt mit seinem Golfcar rum, schaut sich's an, aber eigentlich schmeißt den Laden inzwischen seine Tochter Katie Blackburn. Also die verhandelt alle Verträge, sei es stadionseitig, sei es mit anderen Firmen, mit der NFL, sei es Spielerverträge, das läuft alles bei ihr. Deswegen ist es halt auch alles immer ein bisschen langsamer, ein bisschen gemächlicher und als Fan wirft man sich da manchmal die Haare, weil irgendein Spieler noch immer nicht unterschrieben hat. Ja, Doug Tobin ist verantwortlich, aber er macht keinerlei Verträge in keinem Punkt.
Wenn man jetzt mal auf die Bengals schaut, die sind ja schon gefühlt seit Jahren irgendwie im Super Bowl-Fenster, vor allem mit Quarterback Joe Burrow. Aber zum ganz großen Erfolg hat es nicht gereicht bislang. Dann gab es fette neue Verträge für Ja'Marr Chase, gleichzeitig auch für euren zweiten Receiver T. Higgins. Joe Burrow verdient einen Haufen Geld und jetzt gefühlt ist kein Geld mehr da für Trey Hendrickson, einen der besten Pass-Rusher der NFL, der gesamten NFL. Der will auch einen neuen fetten Vertrag, weil der in sein letztes Vertragsjahr geht. Also wie erklärst du das, dass Leute, also so kommt es uns ja vor, ey, ihr leistet euch zwei teure Receiver, ihr leistet euch einen teuren Quarterback, aber euren besten Verteidiger lasst ihr irgendwie zappeln. Also was ist da der Hintergrund?
Nee, also das Geld ist schon da, also auch Capspace wäre noch reichlich da für Trey. Die Sache ist, man war sich Anfang des Jahres schon so halbwegs einig, das wurde dann quasi so eingefädelt und dann kam natürlich der Crosby-Deal. Und da sind bei Hendricks anscheinend nochmal Begehrlichkeiten entstanden und er möchte jetzt eben ein Deal, der vergleichbar ist mit dem von Crosby. Und die Bengals sagen, ja, ey, Crosby ist 3 oder 4 Jahre jünger als du. Crosby ist auch nochmal ein kompletterer Spieler als du. Du magst der bessere Pass-Rusher sein, okay. Aber du bist jetzt auch schon 30 und das ist eben auch das Alter, wo es bei der Edge-Position sehr schnell abwärts geht. Und wir möchten dir jetzt hier keinen teuren 3-4 Jahresvertrag geben, der voll garantiert ist oder sehr, sehr viel garantiert ist, weil wir glauben nicht, dass wir das Ende des Vertrages wirklich noch sehen werden. Ja, und da verstehe ich das Team auch ein bisschen. Natürlich, ich hätte auch gern Trey verlängert, gibt ihm meinetwegen das ganze Geld dieses Jahr und gibt noch ein Jahr on top, wenn er sich damit zufrieden gibt, also wenn er es nicht noch länger haben möchte. Aber ja, ich glaube, Trey ist auch ein Riesenproblem, dass er einfach einen beschissenen Agent hat.
Okay, wer ist das? Ja. Also kennt man den?
Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ist kein bekannterer, aber also mal, er hat mir diese Flauseln auch mit dem Crosby-Deal in Ohr gesetzt. Er hat letztes Jahr in der Offseason schon eine Vertragsverlängerung gefordert, obwohl die Bengals sie noch nicht mehr hätten anbieten dürfen, weil ja erst im Jahr davor schon mit Trey verlängert worden ist, was ein stupider, dummer Deal für die Bengals war. Also da hat sich Trey über den Tisch ziehen lassen. Weswegen ich auch nachvollziehen kann, dass er jetzt mehr Geld will. Also ich verstehe, wie gesagt, beide Seiten. Die müssen sich endlich einfach mal finden.
Aber ist das nicht fahrlässig, Steven? Also du hast eine richtig gute Offense, die aber auch richtig viel Geld kostet, und hast auf der anderen Seite aber, also zumindest in der letzten Saison, eine echt schlechte Defense, die dich letztlich dann auch die Playoff-Teilnahme gekostet hat. Spart man da jetzt nicht bei Trey Hendrickson irgendwie am falschen Ende?
Ich glaube, das Team sieht so, dass Trey Hendrickson eigentlich nicht viel machen kann. Wir haben ja noch Vertrag mit ihm im Jahr. Selbst wenn er sagt, ich setze mich mit euch nicht mehr an den Tisch, also müsste er dieses Jahr noch spielen. Klar, er kann aussitzen, dann kann er vielleicht versuchen, in der Offseason was zu erzwingen, dass er bei dem anderen Team unterkommt. Aber er ist halt in einem Alter, wo er jetzt einfach nicht mal eben auf die Kohle verzichten möchte. Weil er kriegt ja auch nichts bezahlt, wenn er nicht spielt. Und wenn es ihm darum geht, dass er in den letzten paar Jahren nochmal möglichst viel Kohle aus der NFL mitnimmt, dann ist es ja eigentlich paradox, wenn er dann einfach sagt, nee, ich bleib auf der Couch.
Und wie ist die, also das ist ja auf jeden Fall irgendwie ein, ja, Krisenherd, ein Ablenkungspunkt, aber ihr habt ja noch einen weiteren, Shemar Stewart, ja. Wurde an 17 gedraftet von euch im letzten Draft. Da geht's um Garantien, die im Verletzungsfall oder bei Verfehlung außerhalb des Footballfeldes wegfallen würden, richtig? Kannst du es noch einmal erklären, was das Problem bei Shemar Stewart ist, dass der noch immer nicht seinen Rookie-Vertrag unterschrieben hat?
Ja, also du hast die Klausel schon angesprochen. Es gibt so eine Klausel in NFL-Rookie-Verträgen oder auch in generellen Verträgen. Wenn ich mich als Spieler irgendwo abseits des Fußball, also des Footballfeldes verletze, sei es, weil ich beim 4. Juli mir die Hand wegspringe, was wir ja schon hatten, oder mich irgendwo rase, mich dann um den Baum wickel, dass eben meine Garantien verfallen. Das ist eine Klausel, die bei jedem Team der NFL schon verwendet wird, außer bei den Bengals. Wir haben es letztes Jahr versucht, reinzubekommen, sind dann gescheitert. Jetzt versuchen wir es bei Shemar Stewart zu erzwingen, dass es eben in die Verträge reinkommt. Da ist natürlich der Jermaine Burton-Pick im letzten Jahr ein bisschen im Hinterkopf. Und Shemar Stewart sagte aber auch, hey, ich möchte aber hier nicht der erste Fall sein. Ich weiß nicht, wieso ihr mir das gerade jetzt zuschustert. Ich weiß nicht, was ich mir da zu Schulden gekommen haben lasse. Ich will nicht der Präzedenzfall sein. Hm. Und das ist auch eine Position, die ich nachvollziehen kann.
Aber ist das ja nicht so, Steven, wenn ich es richtig verstanden habe, also wie du auch richtig gesagt hast, diesen Passus gibt's in allen Rookie-Verträgen. Wenn man sich irgendwie schwer verletzt, wenn man sich daneben benimmt, außerhalb des Footballfeldes verfällt die Garantie, aber nur im ersten Jahr. Und bei Shemar Stewart ist es doch jetzt so, dann verfällt die Garantie generell. Also dann ist das gesamte garantierte Geld weg. Also da geht's ja auch irgendwie um die Laufzeit, oder?
Das ist nicht unbedingt um die Laufzeit, sondern eher wie Bengals die Rookie-Verträge strukturieren. Viele Teams zahlen den Rookies einfach den größten Batzen direkt vorab, wenn nicht sogar alles. Dann haben sie es von den Büchern. Und die Bengals verteilen das eben über das Jahr auf. Sprich, wenn dir da was passiert, und wenn diese Klausel greift, verlierst du jetzt bei den Bengals als Spieler, als Betroffener mehr Geld, als du es jetzt bei anderen Teams haben würdest, weil die Kohle hast du ja von denen schon kassiert. Die ziehen sie ja nicht nur rückwirkend ein. Und das ist eben der Diskussionspunkt. Entweder müssen die Bengals sagen, okay, verzichten wir mal auf die Klausel, oder sie sagen, okay, wir verschieben das Geld in irgendeiner Form. Und dann muss man auch so hoffen, dass Stewart die Klausel dann akzeptiert.
Das hat er denn ja eine Historie vom College? Also, dass der irgendwie so einen schlechten Ruf hat, dass er sich auch öfter mal daneben nimmt? Ich habe nichts gefunden, eigentlich nicht,
überhaupt
oder?
Nicht. Deswegen, ich verstehe ihn schon. Er sagt, also ich würde dir auch sagen, so, hey, ich hab doch nie was gemacht. Ich würde eigentlich so, also, Musterprofi in Anführungszeichen. Wieso wollt ihr mir jetzt sowas reinwürgen? Wo kommt das Misstrauen her? Ist schon nachvollziehbar. Das ist halt, ja, wird man abkaufen müssen. Also nicht abkaufen im Sinne vom Glauben, aber im Sinne von, okay, pass auf, wir zahlen dir eben das gleich oder wir zahlen dir den gesamten Vertrag vorab. Lass uns einfach bitte die Klausel beinehmen, dann haben wir es nächstes Jahr einfacher.
Und diese Aufregung habt ihr wahrscheinlich auch mit eurem Zweitrunden-Pick, oder? Weil, also mein letzter Stand ist, 30 von 32 Zweitrunden-Picks über alle Teams verteilt, haben noch nicht unterschrieben, weil da gibt's ja irgendwie auch Vertragsstress. Ist ja, das bei euch auch so?
Das ist so ein bisschen ein Erbschaftsfall, und zwar, weil die erste Runde im Draft, die Rookies, die Gehälter sind ja voll garantiert. Und jetzt immer mehr Zweitrunden-Picks wollen auch voll garantierte oder sehr stark garantierte Verträge haben. Und deswegen warten momentan so viele Second-Round-Picks ab. Was passiert denn jetzt gerade weiter oben? Habe ich die Chance, vielleicht mehr garantiertes Geld abzugreifen? Oh, ich nehme mal jetzt im Ende Juli, vielleicht Anfang August, wenn da diese ganzen Dominosteine dann schlagartig zusammenfallen, wenn dann der erste große Vertrag für den Zweitrunden-Pick dann unterschrieben ist.
Wie ist denn gerade die Stimmung so rund um die Bengals, so knapp 6 Wochen vorm Saisonstart?
Ja, gut, Spieler haben ja momentan frei, sind zwar natürlich einige im Stadion, trainieren da, das ist klar, aber es ist momentan die ruhige Phase und ehrlich gesagt nervt es mich auch, also ich hätte schon wieder Bock, dass es losgeht, aber wir haben ja nicht mehr lange.
Um vielleicht jetzt nochmal konkret auf Flo's Ausführungen zurückzukommen, den ganz großen sportlichen Erfolg hatten die Bengals ja bislang tatsächlich noch nicht. Sie waren 3-mal im Super Bowl, immerhin, also es gibt auch Teams, die waren da noch nie, aber in der Saison 81, 88 und zuletzt 2001 gegen die Rams habt ihr das Finale immer verloren. Also ist da jetzt alles ausgerichtet auf den großen Super Bowl-Triumph mit Joe Burrow oder ist es so, wie Flo sagt, ach, es muss gar nicht. Hauptsache, die Kassen sind voll.
Nee, es sollen natürlich sein, aber die Bengals sind kein Team, das sagen jetzt, ey, all in, alles oder nichts und wir gucken dann, wie nächstes Jahr das ausgeht. Die planen immer ein bisschen weiter voraus, immer ein bisschen vorsichtiger und man will hin, man wird aber nicht mit so einem Banzai-Charge dahin kommen. Also das wird bedacht sein. Und sehr viel Vertrauen auf Joe Burrow, dass er eben das Team dahin führt.
Und wie ist es bei dir, so als langjähriger Fan? Willst du nicht auch mal den ganz großen Titel oder bist du zufrieden, dass es
ja, natürlich.
AFC Championship Game Schluss ist?
ja, natürlich. Also der Playoff-Trip vor ein paar Jahren, das war der Hammer. Das will man natürlich haben und natürlich will man auch dann das Ding am Ende dann gewinnen. Gerade wenn es beim letzten Mal so knapp war. Ich meine, wenn Joe einen halben Fuß weiter vorne ist und den Ball zu Chase losbekommt, gewinnen wir das Ding. So knapp ist es eben manchmal und irgendwann, ich wünsche mir, dass es dann eben mal knapp ist, aber für uns und keine Ahnung, wie sehr ich dann eskaliere.
Und wie ist es mit den ganzen Nebengeräuschen? Flo hat gesagt, also so sinngemäß, die Bengals sind das räudigste Team. Also ne, auf Auswärtsfahrten müssen sich die Spieler ein Doppelzimmer teilen und so. Also du hast es eben schon ein bisschen relativiert. Ihr habt da nochmal ordentlich investiert in die Lockerrooms und so.
Lockerrooms, das ist ohnehin State of the Art, auch so Weight Room und so weiter. Wo die Bengals ein bisschen komisch ticken ist, sie sagen halt, ey, wir sind ein Job. Also die bieten, glaube ich, als einziges Team auch nicht irgendwie Daycare bei Spielen für die Spielerkinder an. Auch so für Auswärtsfahrten, die sagen, hey, das ist ein Business-Trip. Das ist wie wenn ein Handelsvertreter zum Kunden fährt. Wir machen das auch so. Ihr braucht eure Familien hier nicht auf Teamkosten alle mitschleppen. Das lenkt euch nur ab. Ich als Spielerfan schade. Ich verstehe es. Ich kann es teamseitig auch irgendwo das Argument verstehen. Da werden sie aber einen Mittelweg finden, weil jetzt haben wir ein paar Jahre in Folge da die schlechteste Note in der NFLPA-Befragung kassiert. Und da müssen sie jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen mal bei der Realität ankommen. Und was jetzt so diese Doppelzimmer bei Auswärtsfahrten angeht, das ist, glaube ich, so erst designed. Das ist auch gewünscht. Da kommen ja auch Rookies mit Veterans dann häufig zusammen. Klar, Starspieler wie Joe Burrow, wie ein Chase, die haben ihre Einzelzimmer. Das ist eine Sache, die lassen sich vertraglich garantieren. Aber es war noch nie ein Thema. Das war im Gegenteil. Ich habe eigentlich von Spielern eher Positives dazu gehört als Negatives.
Und müssen Sie in der Mensa Ihr Essen selbst zahlen in der Mittagspause oder übernehmen das die Bengals?
Es wird Essen angeboten, aber die meisten sind nicht allzu begeistert von. Also das ist, da muss auch was getan werden. Das muss auch für Familien kostenlos angeboten werden. Da bin ich bei Spielern. Das Geld ist doch da. Die Küche ist doch eh da. Macht's doch einfach. Was ist denn da?
Also um vielleicht festzuhalten, wir bewegen uns ja in der AFC North. In der Division Smashmouth-Football, dreckiger, ehrlicher Football. Und deiner Meinung nach gehört es dann auch dazu, dass die Bengals jetzt kein 7-Sterne-Hotel sind mit ganz vielen Annehmlichkeiten, sondern man muss sich das verdienen sozusagen.
Ja, eben, genau. Also wir hatten ja auch lange Zeit nur im Freien trainiert. Also, und das war auch erst Design. Hat sich jetzt geändert. Ein paar finden es schade, ich find's ehrlich gesagt besser, aber die Vorwürfe aus Pittsburgh finde ich halt kackendreist, weil der Laden da unten läuft auch nicht viel anders als wir. Nur, dass bei uns fließt Einfluss durch und bei den drei. Aber darum stinkt's in Pittsburgh halt auch mehr.
So, Flo, nimm das. Ja. Versuch dann nochmal abschließend, Steven, ich finde halt so die unterschiedlichen Kulturen der 32 NFL-Teams so ein bisschen aufzubröseln total spannend. Welche Charaktereigenschaften, in Anführungszeichen, würden dir zu den Bengals einfallen? Also, was herrscht dort für eine Kultur? Wie würdest du die so in kurzen Stichworten beschreiben?
Also die Bengals sind so typisches Ohio Midwest. Also wirklich so leise, ehrliche Arbeiter, die wollen, die den Job machen, die aufeinander achten. Also so sehr, obwohl die Familien jetzt, wie wir schon gesagt haben, eigentlich nicht richtig einbezogen werden sind, ist der familiäre Gedanken vom Team her extrem prägnant, weswegen es für mich ein innerer Widerspruch ist. Aber ja, also das ist, wenn man Midwest kennt man, glaube ich, die Bengals, weil die passen da genau hin.
Und du hast gesagt, Mike Brown ist eigentlich nur noch so der Grüß Gott August, um es jetzt böse zu formulieren, dass seine Tochter, sagst du, ne?
Genau, Katie Blackburn.
Ist da jetzt in charge. Wird sich durch sie was ändern in den nächsten Jahren kulturell? Was ist so dein Gefühl? Also A, ein bisschen jünger, B, auch eine Frau.
Ja, auf jeden Fall. Also hat sich schon auch die letzten Jahre abgezeichnet. Wir haben ja die letzten Jahre sehr viele Veränderungen gesehen, jetzt vor allem seit Joe Burrow da ist. Und ich glaube, das kommt tatsächlich alles von ihr und auch von ihrer Tochter, die auch jetzt mit im Team ist, Elizabeth Blackburn. Da wird viel verändern und ich kann mir auch vorstellen, dass man in 5 Jahren das Team noch mal weniger wiedererkennen, weil sich da noch mehr tut.
Wie könnten die Bengals aussehen in 5 Jahren, deiner Meinung nach?
Noch mal mehr familiär, noch mal mehr auch so noch einen Ticken jünger. Die ganze Social-Media-Präsenz hat sich auch extrem gewandelt. Da geht's auch mehr hin. Man ist so ein bisschen snarky, also so gutartig, bösartig geworden. Und ja, ich glaube, das ist ganz viel Joe Burrow-Fingerabdruck. Der ist so groß und so tief, dass das ganze Team sich so ein bisschen nach ihm auch ausrichtet. Also wenn man Joe kennt, glaube ich, die Bengals werden da so hinterhergehen.
Aber so ein sexy Franchise, wie jetzt zum Beispiel die Cowboys als wertvollstes Sportteam der Welt.
Was ist
oder,
denn da sexy an denen?
Oder die Raiders mit ihrem Allegiant Stadium, dem Todesstern.
Die Cowboys sind das ottomanische Reich der NFL. Also jahrelang der kranke Mann und heute eigentlich vernachlässigbar. Also die leben auch noch vom Hype der 90er. Das unterstreicht so ein bisschen mein Argument von vorhin. Also nichts gegen die Cowboys. Ich habe keinen großen Beef mit ihnen. Ich verstehe nur nicht, wieso sie sich selbst so hypen.
Ja, aber wenn du drauf schaust, ne, America's Team, ein geiles Stadion, wirklich wahrscheinlich High-End Trainingsfacilities, ganz viel Wert und so, also Da sind die Bengals ja das Gegenteil, oder?
Richtig, ja. Also auch komplett gegenteiliger Ownership. Also das ist halt, da merkst du, dass da hat jemand viel Geld, viel Leidenschaft und hat kein Problem damit, das rauszuhauen. Und das Team ist vielleicht so ein bisschen mehr sein Hobby als seine Einnahmequelle, also oder als sein Job. Und da gehst du dann natürlich anders mit um. Ist natürlich aufregend, wenn in der Offseason was passiert. Grüße gehen raus. man darf halt auch die Bodenhaftung nicht verlieren und auch so ein bisschen realistisch bleiben. Ich sehe die Cowboys jetzt nicht in einem Titelfenster. Ich weiß auch nicht, ob man mit Deck dahin kommt. Und ich meine es auch nicht bösartig, ich fühl's. Ich habe jahrelang geglaubt, dass wir es mit Dalton schaffen und muss es auch irgendwann einsehen.
Ja. Steven, cool. Ich bedanke mich herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Stellung zu beziehen. Ne? Flo hat was in Raum gestellt. Ich fand es total spannend. Ich finde generell so die Kultur der einzelnen Franchises wahnsinnig interessant, weil sie ja alle irgendwie mit einem anderen Ansatz rangehen. Das war sehr, sehr spannend. Sag mir abschließend noch, wann meinst du, wird die Causa Trey Hendrickson und die Causa Shemar Stewart beendet?
Ich gehe mal von aus, in der Preseason irgendwann, Laufe des August, wird es dann, ich denke mal, vorm ersten Spieltag wird es auf jeden Fall noch geklärt werden, weil einen Holdout auch nur für ein Spiel wird man nicht riskieren wollen. Und beide Seiten wollen ja eine Lösung finden.
Alles klar. Steven, vielen Dank.
Danke für die Einladung und dir noch einen schönen Tag. Who the fuck is Steelers?
Moin, Kutsche. Na, wen haben wir denn da?
Kutsche trifft. Und hier sage ich jetzt Moin zu Christian Mohr. Hallo, Christian.
Ja, dann sage ich Moin zurück.
Sehr gut. Christian, dein Leben ist eng verknüpft mit American Football. Du hast selbst als Defensive End gespielt und das sehr erfolgreich. Du hast für die Düsseldorf Panther in der GFL gespielt, für Berlin Thunder und Rheinfire in der damaligen NFL Europe und du standest bei 4 NFL-Teams unter Vertrag, bei den Seattle Seahawks, den Philadelphia Eagles, den Indianapolis Colts und den Cleveland Browns und du hast mit den Calender Broncos aus der Schweiz den Euro Bowl gewonnen. Heute bist du als Chef von More Power Concept einer der erfolgreichsten Athletiktrainer in ganz Europa. Wenn du dich zurückdenkst in deine Jugend, hättest du, als du damals mit Football angefangen hast, auch nur in deinen kühnsten Träumen erwartet, was diese Sportart aus deinem Leben macht?
Ja, also erstmal vielen Dank für diese Anmoderation. Ja, das können wir gerne jeden Morgen dann nochmal so machen.
Ich schicke dir ein Tape davon. Damit kannst du dich wecken lassen.
Ja, tatsächlich ist das bei mir sehr spät losgegangen. Also es war ja so, dass ich mit dem Sport überhaupt auch relativ spät erst angefangen habe. Von daher, nein, ist die kurze Antwort und die etwas ausführlichere Antwort ist, das ist mit mir mehr oder weniger gewachsen. Das heißt aber, nach meiner Zeit bei den Düsseldorf Panther, das war halt ja 2000, 2001, das waren so meine ersten Football-Schritte, war ich halt auch Sportstudent. Ne? Ich bin Sportwissenschaftler, an der Sporthochschule in Köln habe ich das gemacht und ich war also nicht vorbereitet, sage ich mal, auf eine Profilaufbahn, sondern diese Profilaufbahn ist quasi so dazwischen gerutscht und wurde dann einfach mal mitgenommen. Also von daher, nein, das hat sich tatsächlich so, man wächst mit seinen Aufgaben, sagt man, und das ist bei mir dann auch so gekommen, dass mit der Zeit ich auch erstmal so realisiert habe, oh, okay, da kann es also hingehen und von daher etwas ungewöhnlicher Werdegang, glaube ich, besonders auch heutzutage. Damals war es auch so, dass alles noch in weiter Ferne ist. Ne? Also da gab es ja keine Vorbilder im Sinne von, die den Sprung geschafft haben nach drüben, um dort halt dann wirklich in der NFL Fuß zu fassen. Geschweige denn, die NFL Europe war weit weg. Von daher, ja, das hat sich tatsächlich so ergeben.
Wer hat dich denn damals eigentlich an den Sport herangeführt? Also Anfang der 2000er Jahre, ist jetzt auch schon fast 25 Jahre her, war Football in Deutschland ja bei Weitem nicht so populär wie heutzutage. Also wie kam der erste Kontakt zustande?
Der erste Kontakt war tatsächlich im DSF, deutsches Sportfernsehen. Mhm. Damals wurde nämlich die GFL dort übertragen und ich habe von Football eigentlich gar nichts gekannt, ne? Sondern ich habe das geschaut und hatte gedacht, boah, das ist ein interessanter Sport. Und ja, irgendwie habe ich den gern geguckt da und habe mir gedacht, das musst du irgendwie mal ausprobieren. Und ich bin dann als, ja, damals in der Highschool mal auf einem halben Jahr ein Austausch, im Austausch gewesen nach Worthington, Columbus. Also es war mehr oder weniger mein eigener Antrieb, diesen Sport einfach mal auszutesten und habe dann auf der Highschool mal diesen Sport austesten dürfen, habe mich damals noch gewundert, warum sind die alle so kaputt, da ist doch immer wieder Pause dazwischen, ja, bis ich das dann wirklich mal realisiert hatte und kam dann wieder zurück in meine Heimatstadt, das ist in Aachen. Und dort gab es eben auch einen Footballverein. Damals hießen sie die Aachen Demons. Und dadurch bin ich dann ja, da nochmal so reingerutscht, weil ich gedacht habe, diese überschüssige Energie, die man so als junger Mann hat, die muss irgendwo kanalisiert werden. Leider war halt das Football hier, die Möglichkeiten natürlich sehr beschränkt. Und somit habe ich da auch nicht wieder wirklich Fuß gefasst, sondern habe den Sport erstmal wieder ruhen lassen. Bis ich dann gedacht habe, nee, irgendwie diese Energie wird doch immer mehr anstatt weniger. Ich muss sie doch loswerden und bin dann auch aus Eigeninitiative erstmal mit Walter Rohlfing, vielleicht der ein oder andere wird ihn noch kennen, die so im Football Deutschland vor allen Dingen unterwegs waren. Er ist leider nicht mehr unter uns, aber der war damals der Cheftrainer von den Düsseldorf Panthern in der GFL und die Düsseldorf Panther habe ich damals angeschrieben, per E-Mail war das noch, weil ich gelesen hatte, dass es auch eine Jugendmannschaft gibt und wollte mich eigentlich für diese Jugendmannschaft melden. Ich war allerdings schon 20. Und ja, das war dann nicht der Fall, aber er hat mich zum Herrentraining eingeladen und das war für mich eigentlich schon sehr weit weg. Also da dachte ich ja, okay, Herrentraining, GFL, Bundesliga, naja gut, gehe ich mal hin. Ja, und dann ging es schnell wieder weiter. Damals noch mit Norbert Pitzner, das ist ein Defensive Line Coach war er damals, auch bei der Nationalmannschaft zu der Zeit. Und habe dann auch mit zum Beispiel Bastian Lano, der war auch bei der NFL Europe, in der Mannschaft gespielt und durfte da viel lernen. Und ja, dann ging das sehr schnell, dass ich halt 2001 war das mit Düsseldorf und 2004 kam der Sprung in die NFL Europe durch die Berlin Thunder. Beziehungsweise, ne, da lief ja so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar, diese Auswahlcamps, wo man sich dann vorstellen oder vorspielen musste, die Leistungstests, wie man sie kennt, von der NFL, damals gab es die natürlich auch, die Combine, und dann konnte ich mich immer weiter empfehlen, bis ich dann auf einmal nach Tampa eingeladen worden bin, nach Florida, und damals war es dann auch Coach Lance und Jim Tomsula. Jim Tomsula, glaube ich, ist heutzutage ein großer Begriff auch im europäischen American Football, und der hat mich dann als Trainer auch schon gesichtet da, und ja, glücklicherweise bin ich dann auch nach Berlin gekommen unter seine Fittiche sozusagen, damals noch mit Shuan Fatah als sogenannten National Coach und Special Teams Coach. National Coach, anders als es jetzt ist, in der ELF, also war es damals in der NFL Europa noch so oder NFL Europe, dass der Großteil der Mannschaft eben aus amerikanischen entweder NFL Profis bestand oder eben Leuten und Amerikanern, die es noch werden wollten und sich dafür empfehlen. Und wir hatten nur 8 Nicht-Amerikaner pro Mannschaft. Heutzutage ist das in der ELF ja ein bisschen andersrum.
Lass uns einmal kurz einen Break machen, weil natürlich werden auch noch auf die NFL Europe gleich oder würde ich gerne noch ein bisschen mehr nachfragen. Aber einmal vorweg, du hast also dein Glück quasi selbst in die Hand genommen. Also du wurdest nicht klassisch gescoutet und angesprochen, sondern du hattest Gefallen gefunden an der Sportart und wolltest da irgendwie weitermachen. Was macht denn für dich, diese Frage stelle ich immer jedem, der hier zu Gast ist, die Faszination American Football aus? Also warum ist das deine Sportart? Warum wolltest du sie unbedingt weiter ausüben?
Ja, die Faszination American Football ist in der Tat, liegt für mich auch in der Intensität des Sports. Sprich, es gibt einen Grund, warum man eine Ausrüstung dort anzieht, nämlich man will den Körper auch so dementsprechend benutzen. Und alleine dieses Gefühl, dass man mit seinen Teamkameraden, die gerade alle versammelt sind, gerade alle zur gleichen Uhrzeit, alle wollen dasselbe, alle verfolgen das gleiche Ziel, haben ihre bestimmten Aufgaben aber, und man geht raus, um sich eben körperlich intensivst zu messen, das macht für mich auf jeden Fall einen Teil dieser Faszination aus, dass man wirklich dort mal seine ganze Energie, sein ganzes Aggressionspotenzial quasi in möglichen Regeln oder nicht möglichen Regeln, sondern in Regeln eingebunden wirklich ausleben kann und alles auf den Platz lassen kann, sich wirklich komplett zu verausgaben, um dann zu schauen, ob man gewinnt oder eben verliert. Aber diese Faszination, dieses Teamgefühl, dieser Teamgeist, den habe ich in keiner anderen Sportart so erlebt wie in American Football. Und das hat meines Erachtens auch viel damit zu tun, dass es eben so ein körperbetonter Sport ist, weil das schweißt einfach nochmal mehr zusammen. Wenn ich weiß, na, bei vielen Sportarten ist es so, es kann halt wehtun, wenn man diese Sportart ausübt, ja, auch beim Fußball, wenn einer mal reingrätscht oder wie auch immer. Beim American Football ist das ein gegeben. Also es wird auf jeden Fall wehtun. Aber alle gehen trotzdem draus und lassen trotzdem eben alles auf dem Platz, was sie haben. Und das ist nochmal für mich dieser besondere Nervenkitzel dabei, dass man eben trotz dieser, ja, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal, körperlichen Bedrohung, ja, also ein bisschen überspitzt formuliert, aber ja, dass das trotzdem dann, dass man sich dem trotzdem stellt mit seinen Teamkameraden. Und das ist einfach das, was mich daran so fasziniert hat. Und auch die Aufgaben, die auf dem Feld eben an einen gestellt werden. Ja, das ist sehr eben körperbetont, ein explosiver Sport. Man hat viel mit einem Gegenspieler zu tun. Das Tacklen, das ist halt etwas, was ja einfach eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt hat, um eben wirklich mal dieses, ja, dieses ganze Energiepotenzial wirklich mal auch einsetzen zu können.
Wir sprechen später natürlich auch noch darüber, was du heutzutage machst. Falls ihr Chris noch nicht für euch entdeckt habt, schaut mal bei Instagram chris-mohr mit hr-mpc. Da sieht man auch mal, dass du bis heute also mehr als fit bist, dass du es irgendwie auch liebst, glaube ich, den inneren Schweinehund zu überwinden und auch weiterhin bis heute gern an deine Grenze gehst. Das hat sich nicht geändert, oder?
Ja, erstmal auch vielen Dank dafür wiederum. Ja, ja, genau, das hat sich nicht geändert. Mittlerweile jetzt bin ich 45 Jahre alt und muss natürlich meinen täglichen, Anführungsstrichen, Kampf gegen Vater Zeit entgegentreten. Aber nein, es macht mir Spaß natürlich auch, mich weiterhin körperlich zu beschäftigen. Ich habe auch viele Athleten jetzt, die ich betreue. Und da liebe ich es eben auch, gewisse Sachen an mir selber auszutesten, um sie dann empfehlen zu können. Aber es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich die Athleten, die ich betreue, eben auf einer Seite will ich sie natürlich fördern, ich will sie aber auch fordern. Und ja, das passt natürlich dann auch, wenn ich ein bisschen was mache, um dem dann wirklich nochmal, ja, ein bisschen als kleine Vorbildfunktion vielleicht für den einen oder anderen auch zu agieren, aber insbesondere natürlich der größte Antrieb sind meine vier Kinder und meine Frau, mit denen ich dann halt wirklich lange Zeit auch rumtoben möchte.
Also großen Respekt, wie gut du auch heutzutage noch mit Mitte 40 in Shape bist. Also ich hatte nie dein Level, ich werde dein Level auch nie erreichen, aber also wirklich, wir haben uns jetzt bei der Footballmesse gesehen, bei der Football Madness in Düsseldorf. Du siehst aus, als wenn du immer noch direkt aufs Footballfeld laufen könntest. Lass uns einmal nochmal zurückblicken auf die NFL Europe. Du hast es erzählt, du hast relativ spät angefangen, wurdest auch nicht klassisch gescoutet, sondern warst selbst hinterher. Jim Tomsula bis vor kurzem Head Coach bei Rheinfire in der ELF gewesen, auch schon Headcoach der 49ers gewesen. Shuan Fatah hast du genannt, gehört auch zum Footballerei-Ensemble, den werdet ihr auch gut kennen. Patrick Isume war damals auch in der NFL Europe aktiv. Und ihr wart ja noch sowas wie Exoten, Christian. Du hast gesagt, also jede Mannschaft hatte nur 8 Nationals. Das mussten jetzt auch nicht zwangsläufig Deutsche sein. Also ihr wart im Vergleich zu den Amerikanern wirklich in der Unterzahl. Und die haben ja American Football mit der Muttermilch aufgesogen. Wie war das damals für dich in dieser Liga? Du hast für Thunder gespielt, für Rheinfire gespielt. Wurde man da so von den Amerikanern noch ein bisschen belächelt? War das Tempo einfach unfassbar schnell? Also wenn du dich daran zurückerinnerst, was hast du da für dich fürs Leben auch gelernt?
Ja, zum einen war es tatsächlich so, also die NFL Europe war quasi die letzte Chance für viele von den US-Amerikanern, sich für die NFL zu empfehlen. Da sind aber auch Namen entstanden wie James Harrison, Kurt Warner und viele mehr, also wirklich auch bis hin zu Super Bowl Champion oder Defensive MVP der NFL. Also das Niveau war schon sehr, sehr hoch. Von daher war es natürlich auch der Anspruch der dort eingestellt worden ist, ebenfalls sehr hoch. Und in der Tat ist es dann so, dass man in den ersten Jahren war es wohl auch jetzt nicht bei mir, sondern generell, dass man ja, okay, das sind so die Austauschschüler, sag ich mal, ne? Die Nationals, die eigentlich ja dann Internationals waren. Und man musste schauen, ob man überhaupt den Platz sehen durfte. Das war aber unter der Leitung von Coach Rick Lance, war der Head Coach damals bei Berlin, und Jim Tomsula, damals dann mein Defensive Line Coach, ganz anders. Denn, und das war eben auch diese, ja, diese Fügung, wie das überhaupt dann entstehen konnte, durch die Einstellung der Trainer. Denn die Einstellung der Trainer war es, ihnen war es komplett egal, woher du gekommen bist und welche Vergangenheit du hattest, sondern ihnen ging es darum, die besten Leute auf Platz zu sehen und im Gegenteil auch viele, ich sag mal, Zweifler einfach auch dann vom Gegenteil zu überzeugen, dass man auch internationalen Spielern Footballspielen beibringen kann und auch auf einem Niveau, was eben an das grenzt, was man in den USA wiederfindet. Natürlich ist es immens schwierig, auch innerhalb von, die Saison war relativ kurz, das waren ja 10 Saisonspiele plus dann den World Bowl und man hatte im Vorab 4 Wochen Trainingslager, dass man innerhalb von diesen 3,5, 4 Monaten so viel lernt über diesen Sport, dass man sich dementsprechend an das Niveau anpasst. Aber was so meine größte Fähigkeit war, und das sage ich auch heute den Leuten, dass man eben coachable ist. Also wirklich das Coaching sich annimmt und versucht, das Ganze so gut wie möglich umzusetzen. Das klingt erstmal einfach. Es ist aber in der Umsetzung nicht unbedingt so simpel, wie man sich das vorstellt. Aber das ist so diese größte Fähigkeit eigentlich, dass man versucht, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was jetzt gefordert wird. Und das konnte ich eben gut. Und deswegen habe ich mich dann auch innerhalb von diesem einem Jahr, beziehungsweise von diesen 4 Monaten, ja, so entwickelt, dass mir Seattle dann auch den Vertrag angeboten hatte, beziehungsweise damals war es quasi die erste Reihe von Leuten, die dann rübergegangen sind. Und darunter, das waren 4 Spieler und unter diesen 4 war eben auch ich dann dabei.
Wer waren die anderen 3?
Der andere war Richard Yancey, ein Defensive Back, der auch ein Football-Pionier ist, aus Berlin selbst. Peter Heyer aus Köln, Offensive Liner, und Rolando Cantu, ein mexikanischer Offensive Liner, der bis heute bei den Arizona Cardinals angestellt ist, wo er damals auch hingegangen ist. Also er hat sein ganzes Leben komplett mit dieser einen Saison auch verändern dürfen. Und das Lustige, dass sowohl Rolando Cantu als auch ich, wir kamen von Berlin, und ja, es war einfach eine schöne Fügung. Und Rolando ist immer noch dort. Also das ist auch Wahnsinn.
Echt, also ihr habt Pionierarbeit geleistet. Wir haben letztens einen Podcast aufgenommen im Rahmen des Footballerei Frühstückseis. 9 Deutsche stehen aktuell bei NFL-Teams unter Vertrag. Also das war damals bei euch noch eine ganz andere Zeit. Da gab es noch keinen Sebastian Vollmer, noch keinen Björn Werner. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja die NFL Europe auch, daher kennen wir uns ja, bei Burn Thunder begleitet. Es gab dann irgendwann, den wirst du auch noch kennen, Konstantin Ritzmann.
Genau.
Der war am College bei den Tennessee Volunteers und galt auch so als kommender NFL-Star. Hat es dann, bei den Falcons war er, glaube ich, unter anderem nicht geschafft, sich nachhaltig durchzusetzen. Aber das, also für alle, die jetzt noch nicht so lange beim Football dabei sind, Christian, das war eine andere Zeit damals, ne? Ihr wart wirklich was Besonderes, oder?
Wenn man das jetzt so sagen darf, ja, dann denke ich schon, ja. Also der Konstantin war nachher sogar wieder in der NFL Europe. Er kam dann auch nochmal zurück. Ich glaube, er war noch bei den Buffalo Bills mal kurzzeitig oder so. Mhm. Aber ja, also ich habe das letztens auch nochmal gesagt. Vor uns, und keiner von den Jungs, von den genannten Jungs gerade, war ja auf dem College. Also dieser Werdegang, der mittlerweile ja auch für viele wirklich eine valide Option ist, wenn sie hier in Deutschland spielen oder überhaupt in Europa, dass sie dann auf ein großes College kommen, das gab es früher halt auch fast gar nicht. Also es gab einmal einen Film, einen Hollywood-Film, den gibt es, Invincible von Vince Papati, glaube ich, heißt er, oder Papole, irgendwie sowas. Und das war ein Hollywood-Streifen mit Mark Wahlberg über den einzigen Spieler, der ohne College-Erfahrung in die NFL gekommen ist zu der Zeit. Und ja, danach war also Feldspieler, ich glaube, beim Kicker gab es mal welche, aber Feldspieler. Und danach kamen wir. Und ich war dann der erste quasi, der erste europäische Spieler, der ohne College-Vorerfahrung einen NFL-Standardvertrag unterschrieben hat. Also es war tatsächlich etwas Pioniersarbeit.
Das war ja auch noch weit vor der Pete Carroll-Zeit und weit vor der Legion of Boom-Zeit bei den Seahawks. Ich glaube, Matt Hasselbeck war damals noch Quarterback bei den Seahawks,
genau,
oder?
Genau, sehr gut, ja. Genau, ja. Matt Hasselbeck war unser, und Sean Alexander war der Running Back, der damals, ich glaube, er hat einen NFL-Rekord für die meisten Rushing-Touchdowns zu der Zeit aufgestellt. Mhm. Also, ja, es waren so, Jerry Rice war zum Beispiel ebenfalls da. Viele von den Leuten heute kennen Jerry Rice gar nicht. Aber Jerry Rice hat nahezu jeden, damals hatte er jeden, heutzutage hat er nahezu noch jeden NFL-Rekord. Also die meisten Touchdowns jemals, die meisten, ich glaube, der hat 20 Jahre, glaube ich, NFL gespielt, also als Receiver. Und wenn man den mal googelt, dann weiß man, welche Legende dieser Mann ist. Und der kam nachher auch noch nach Seattle. Das fand ich ebenfalls auch eine, ja, also es war natürlich irre, den dann auch nochmal mitzubekommen.
Ja, also Jerry Rice muss jeder von euch kennen. Das gehört zum Football einmal eins. Aber wie war denn das, Christian? Als Deutscher rüber zu den Seahawks und dann bist du plötzlich in einem Lockerroom mit zum Beispiel Jerry Rice, mit Sean Alexander, Matt Hasselbeck. Also da musst du dich doch auch mal gekniffen haben, oder? Was ist denn hier jetzt los?
Ja, das ist eben das Schöne eigentlich, und das ist eigentlich, worum es geht, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich darüber zu gehen, dass man es nicht größer macht, als es ist. Und wenn man realisiert relativ schnell auch, dass natürlich, da sind große Namen und von außen werden die natürlich weit aufgebauscht. Aber wenn man dann im Lockerroom ist, dann ja, normalisiert sich das alles ganz schnell. Und man merkt auch, dass jeder einfach in Anführungsstrichen eben nur mit Wasser kocht. Und ja, man gehört dann einfach dazu und schaut auch, wie man sich selbst verbessert. Und man misst sich dann halt eben auch mit den Leuten. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem raten, der halt den Sprung machen möchte, um dann Übersee Football zu spielen, in welcher Form auch immer, dass man das realisiert, dass es eben auch möglich ist. Und viele es gezeigt haben, dass diese Option wirklich besteht. Und dass man es eben nicht, ja, dass man sich nicht so starstruck leiten lässt und man steht dann quasi da und sagt, wow, ist das alles toll, sondern man realisiert schnell auch und wird auch schnell, das machen die Coaches natürlich auch, auf den Boden der Tatsachen geholt und es geht halt um das Wesentliche. Aber das ist halt auch wirklich ein entscheidender Punkt, glaube ich, der mental einen entweder ja dahin bringt, dass man es schafft oder dass man es eben nicht so schafft, dass es eben funktionieren kann und man auch hier die Möglichkeit hat, diesen Anschluss und diese Lücke quasi zu schließen. Und heute noch viel, viel mehr als damals.
Um deine Zeit in der NFL vielleicht einmal zusammenzufassen, also du standest, wie gesagt, bei den Seahawks, den Eagles, Colts und Browns unter Vertrag. Das ist ja eine ganze Menge. Woran hat es letztlich gelegen, dass du aber kein NFL-Spiel gemacht hast? War es dann immer so, dass du kurz vorm Roster-Cut gegangen wurdest? Hattest du Verletzungsprobleme? War es vielleicht doch schwieriger als Nicht-Amerikaner zu der Zeit Fuß zu fassen in der Liga? Also wie würdest du es begründen?
Ja, ich denke, das war auch ein Mix aus ganz vielen Sachen. Ja. Also ich hatte ein bisschen Verletzungspech. Ich hatte gerade einen Zweijahresvertrag in Seattle unterschrieben und bin dann im Camp auch hingekommen. Da leider eine Knieverletzung hat mich gezwungen zu pausieren, beziehungsweise ich musste operiert werden und diese OP ist nicht richtig gut verlaufen und musste dann in der gleichen Saison eben nochmal operiert werden. Da war ich quasi soweit im aktiven Kader nach den Cuts, aber dann kam es halt dazu, dass nochmal operiert werden musste. Und ja, das hat mich dann da die 2 Jahre gekostet. Und im Grunde genommen ging es eher darum, diesen Football-Knowledge, also das wirkliche Football-Verständnis, das hat mir einfach auch noch zu sehr gefehlt, glaube ich. Mhm. Das war etwas, was ich auch heute noch den Leuten, den Jungs und teilweise auch Mädels raten kann und sagen kann. Football ist eine sehr körperbetonte Sportart und man kann es sehr weit bringen, wenn man körperlich sehr weit ist, aber ganz oben mitzuspielen, das braucht eben auch wirkliches Verständnis von dem Sport. Und das ist in meines Erachtens die größte Lücke, die wir noch haben im Vergleich, wenn man hier startet und wenn man drüben startet. Denn das wegzumachen, das ist relativ schwierig und das in einer kurzen Zeit ist ebenso schwierig. Es gibt Leute, die das hinbekommen, aber die meisten sind doch halt wirklich schon drin gewesen in diesem, ne, auf dem College schon oder beziehungsweise schon auf der Highschool Football gespielt, auf dem College Football gespielt und dann kommen sie in die NFL. Und mittlerweile, ich würde halt auch sagen, ich trainiere zwar einige Leute, die es auch ohne College in die NFL geschafft haben, aber dieses wirkliche, diese Ausbildung auch, was das Knowledge angeht, was das Verständnis, Spielverständnis angeht, das kriegt man so schnell nicht. Und das muss man halt früher starten. Und ich denke, da machen so Programme wie zum Beispiel die Düsseldorf Panther U20 oder auch die, insbesondere dann die NFL Academy, die bringen halt einen riesengroßen Fortschritt mit, um, glaube ich, auch in Zukunft dann mehrere NFL-Spieler aus Europa dann präsentieren zu können.
Du bist nach deiner Zeit in den USA nach Deutschland zurückgekehrt, hast hier auch noch GFL gespielt, erfolgreich unter anderem dann auch in der Schweiz, ich habe es einleitend gesagt, auch noch den Euro Bowl gewonnen. Wie bewertest du jetzt mit deiner Lebenserfahrung auch diesen Ausflug in die NFL? Hast du dich damals gescheitert gefühlt oder hat immer irgendwie auch so der Stolz überwogen, was du da eigentlich geleistet hast?
Sowohl als auch, glaube ich. Das ist halt, in den Sturm- und Drangzeiten, dann sieht man mal, schaut, man orientiert sich natürlich nur nach oben. Und damals hatte ich auch meinen Vertrag unterschrieben und war dann schon so auch von der Einstellung her, okay, das ist jetzt mein Jahr. Ne? Und Verletzungen passieren halt und kommen nie zur rechten Zeit. Und deswegen war es immer für mich immer schwierig, zu sagen, so, das war jetzt komplett erfolgreich. Mhm. Aber ich glaube auch, das hat mich zum Schluss einen besseren Trainer gemacht, weil ich eben mehr analysiert habe und geschaut habe, okay, woran hat es dann gelegen? Und das versuche ich eben jetzt auch meinen Athleten eben mitzugeben, damit die größtmöglich und bestmöglich halt darauf vorbereitet sind. Und jetzt so rückblickend, wenn wir beide jetzt sprechen und wir sprechen über so eine Pionierarbeit, dann überwiegt halt der Stolz und ich sehe das nicht als Scheitern, sondern ich sehe das als ein großer Schritt, der gemacht werden musste auch für den Sport und darauf bin ich auch stolz, dass ich diesem Sport ein Stück weit eben etwas ebnen konnte, worauf jetzt viel aufgebaut ist und wovon viele Athleten profitieren können und von daher früher eher in die eine Richtung, jetzt eher in die andere Richtung.
Ja, das hatte ich versucht zu formulieren, ne? Also, dass man, ne, also wenn es jetzt noch nicht so lange her ist, dass man wahrscheinlich eher denkt, ach scheiße, ey, das war jetzt meine Chance, ich hatte Pech, ich war verletzt, ich konnte sie nicht nutzen, aber so mehr Jahre dann vergehen irgendwie, dass man dann auch zurückblicken kann und sagen, ey, das war schon geil, also verrückt, coole Zeit, dass ich die Chance hatte, diese Erfahrung, diese Experience mitzunehmen. Keine Frage.
Ja, liegt natürlich auch jetzt noch in meiner jetzigen Arbeit, profitiere ich natürlich auch von dieser Zeit. Ne? Auch dadurch, dass ich weiß, was man braucht, um dahin zu kommen und ich weiß auch, was man braucht, um sich da durchsetzen zu können. Auch wenn es selber bei mir eben das letzte Quäntchen da noch gefehlt hat.
Ja. Lass uns mal über jetzt nochmal sprechen. Wie gesagt, du hast More Power Concept gegründet, deine eigene Firma, bist Athletik- und Personal Trainer. Schaut es euch gern mal an. Wie gesagt, auf Instagram findet ihr Christian Mohr. Magst du verraten, wer da aktuell oder auch schon früher zu deinen Kunden gezählt hat? Weil du auch sagtest, du hättest auch NFL-Spieler quasi trainiert. Und kann man dich auch, wenn man zum Beispiel aus dem Raum Aachen kommt, buchen? Also kann man sich bei dir auch in Shape bringen lassen oder richtet sich dein Angebot tatsächlich nur an Leistungssportler? Nur ja, ist also gut, da, in Anführungszeichen. Ne?
Genau. Nein, wir sind tatsächlich ein Gym für jedermann und jeder Frau. Also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir hier nicht nur Athleten haben und also im Prinzip oder sagen wir mal Leistungsathleten haben, sondern wir haben hier eine ganz große Bandbreite an Leuten. Ich trainiere meine Eltern zum Beispiel, ich trainiere meine Tante, meinen Onkel. Die sind alle hier in einer Trainingsgruppe. Wir haben das Grundprinzip oder die Philosophie des Ganzen ist eigentlich, dass man Fitness insofern definiert und sagt, to fit in, also sich anpassen können an die Herausforderungen, die an einen gestellt werden. Und für viele ist das eben insbesondere, sage ich mal, so langfristig wie möglich, sich selbstständig bewegen und somit auf niemanden angewiesen sein. Das ist das eine, sprich also meine Eltern, die müssen eben mobil genug sein, um Schlüssel etc. aufzuheben, aber auch ein paar Sachen zu schleppen, ja, wenn sie den Einkauf machen, also zu funktionieren eben, also Functional Fitness sozusagen. Mhm. Und für die anderen ist es eben so, wie zum Beispiel der Leander Wiegand, der ist jetzt gerade bei den New York Jets unter Vertrag gekommen, für den ist es eben der NFL-Sport, die Herausforderung da, um sich dort anpassen zu können. Und auf beide können wir uns wirklich gut anpassen. Und das zeigt es eben auch, der Erfolg mit den Athleten und aber auch die Zustimmung hier im Gym. Also wir haben auch mehrere in meiner Trainingsgruppe, die sind über 70. Und daran kann ich eben auch noch dazu lernen. Ich weiß also, mit dieser Trainingsgruppe kann ich auch so experimentieren, was ist im Alter noch so möglich. Und mit den anderen eben, ich trainiere Agit Kabayel, der ist WBC-Interims-Weltmeister im Schwergewichtsboxen. Wir haben Junior Aho, der ist NFL-Profi aus Frankreich. Aaron Donkor, lustigerweise, ist ja auch damals bei den Seattle Seahawks unter Vertrag gekommen. Ich glaube, 16 Jahre später, nachdem ich dort war. Und von daher haben wir wirklich eine ganze Bandbreite an Leuten. Aber auch, man muss gar nicht hier vor Ort sein, sondern mittlerweile biete ich auch Online-Coaching an. Und wir haben über 100 Footballspieler, die bei uns quasi auch online dann mittrainieren. Und da sind dann viele, die den Sprung schaffen in die NFL, also viele, aber einige. Wir hatten jetzt in den letzten 4 Jahren auch 4 Leute, die den Sprung noch dort geschafft haben und 2 weitere habe ich für die Combine vorbereitet. Wir haben mehrere, also mehr als jeder andere Trainer in Europa habe ich NFL-Spieler, internationale NFL-Spieler begleitet, aber auch Spieler, die in die CFL gedraftet sind. Wir haben jetzt den Nico Campas, der in der NFL Academy ist, der ist auch bei mir. Den ich dann darüber auch noch betreue. Der hat jetzt lauter College-Anfragen, also Offers von den größten Universitäten in den Staaten. Ike Peitz, ebenfalls jemand, der bei uns gerade ist, der jetzt von Georgia noch ein Stipendium angeboten hatte, bekommen hat. Also da sind wir auch in der ELF natürlich stark vertreten. Von daher, was jetzt den Football angeht, sind wir auch online gut aufgestellt. Also falls da jemand Interesse dran hat, dann kann er sich natürlich auch mal dementsprechend die Sachen anschauen.
More Power Concept. Merkt euch das. Oder wie gesagt, schaut bei Christian auf Instagram vorbei. Abschließend, das mache ich hier auch mit jedem, mit jeder. Christian, übertölpel ich dich ein bisschen. Ist nicht ganz einfach, aber pass auf. Ich gebe dir einen Kneipenabend aus. Alles geht auf meinen Deckel. Und du darfst zusätzlich noch 4 NFL-Stars, noch 4 Figuren aus der NFL dazu zu deinem Kneipenabend einladen. müssen nicht unbedingt aktuelle Spieler sein, können auch so All-Time-Spieler sein, können auch Trainer sein, General Manager, wie auch immer. Ja. Also welche vier auf dem kostenlosen Kneipenabend aus der NFL würdest du einladen? Welche Figuren feierst du irgendwie schon immer, weil du sie irgendwie besonders spannend findest und würdest sie mal gern genauer kennenlernen?
Okay, gut, dann haben wir zum einen den Brian Dawkins. Brian Dawkins oder aka Weapon X, der wird kein Alkohol trinken, der wird aber mit in der Runde sein. Wer den nicht kennt, das war der Safety von den Philadelphia Eagles, der also der hatte tatsächlich zwei Locker im Lockerroom, also Spinde, ne? Und auf dem einen Spind stand Brian Dawkins und auf dem anderen Spind stand sein alter Ego Weapon X, also so von Wolverine. Und er hat sich tatsächlich so im Spieltag komplett verwandelt sozusagen. Wenn man mal Highlights, muss man mal machen, auf YouTube Brian Dawkins Highlights eingeben. Da war der Football natürlich auch noch ein anderer Sport, das wissen viele auch nicht. Zu unserer Zeit war der tatsächlich noch ein bisschen körperbetonter als heutzutage. Also Brian Dawkins zum
der
einen.
Der hat rasiert, ne? Also der hat nie zurückgezogen.
Ja, absolut. Legende auch in Philadelphia und komplett irre, aber auch im positiven Sinne. Dann Jerry Rice müsste man schauen, weil er ähnlich auf seinem, ich vergleiche das eigentlich ganz gerne, auf seinem Karrierehöhepunkt zu der Zeit galt er quasi auf einer Stufe wie Michael Jordan. Also so kann man es, glaube ich, sagen. Und wer ihn jetzt noch nicht kennt, der müsste da mal ein bisschen, ja, einfach noch mal reinschauen. Ja gut, dann wahrscheinlich ist die typische Antwort Tom Brady. Aber ich nehme den Sebastian Vollmer mit und den Markus Kuhn, damit wir auch noch ein bisschen deutsches Flair da drin haben. Von daher denke ich mal, mit diesen vier kann man einen guten Abend verbringen.
Super Runde auf jeden Fall, definitiv. Und die letzte Frage, die ich immer jedem stelle, ist, was steht ganz oben auf deiner persönlichen Bucketlist? Führst du sowas? Gibt es was du in deinem Leben unbedingt noch erleben, erreichen möchtest? Auch das muss nicht unbedingt mit Football zu tun haben.
Boah, ja, also der größte Punkt der Bucketlist ist tatsächlich einfach das, ja, der beste Familienvater sein, der ich sein kann. Das ist für mich der wichtigste Faktor in meinem Leben. Ansonsten, wenn wir es auf den Football beziehen, dann möchte ich eben noch mehr Leuten diese Möglichkeit bieten auch und noch mehr NFL-Spieler einfach zu betreuen, zu fördern. Und das steht ganz weit oben, sodass man dann mal einen Spieler bejubeln kann, wenn er denn im Super Bowl oder in den Playoffs steht. Das wäre schon ein ganz großes Kino für mich. Und wenn wir das auf den Football beziehen, dann denke ich, ist das. Ja, und ich glaube, so in Zukunft sind da ein paar in den Startlöchern, die das Potenzial haben, auf jeden Fall dorthin zu kommen. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Reise werden.
Bist du denn regelmäßig noch drüben? Also es klingt so durch, als seist du auf jeden Fall auch noch starker Seahawks-Sympathisant und auch Eagles-Sympathisant. Liege ich da richtig?
Ja, also die Seahawks, wie gesagt, damals meinen ersten NFL-Vertrag noch mit dem Programm und dann darauf folgend den ersten NFL-Vertrag. So habe ich den Seahawks zu verdanken. Von daher bin ich da immer noch in der Tat so ein Sympathisant. Ich habe es natürlich liebend gerne dahin, wo meine Jungs gerade sind. Dann bin ich natürlich auch ein bisschen voreingenommen und jubel auch für die. Das heißt, jetzt die New York Jets für den Lerner, die stehen ganz weit vorne dann auf meiner Beliebtheitsskala. Aber ich selbst bin nicht häufig drüben. Ich reise im Moment nur für zum Beispiel bei einer Kampfbetreuung für den Agit. Dann ist das Ziel oft Saudi-Arabien. Aber wenn jetzt die Saison losgeht oder auch in den nächsten Jahren und sich dann dort jemand von uns durchsetzen kann, dann bin ich auf jeden Fall auch mal im Stadion.
Christian, Vielen, vielen Dank, dass wir so ausführlich schnacken konnten über dein Football-Leben, dich jetzt noch besser kennengelernt haben, auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen konnten, haben wir ja gesagt, war ja dann doch nochmal eine andere Zeit, auch in der NFL, vor allem als Deutscher, als internationaler Spieler. Das war sehr, sehr interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen lieben Dank für das Interesse und die Möglichkeit, hier so ein bisschen mitzureden und von daher schöne Grüße auch in den hohen Norden. Ich hoffe, du kommst da trocken raus. Und ja, liebe Grüße auch natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Und was sagt man im hohen Norden? Bis die Tage? Moin, moin?
Ja, moin geht immer.
Moin geht immer. Dann sage ich moin.
Danke, Christian. Danke dir herzlich.
Dankeschön.
Der NFL Flachwitz-Freitag.
Leute, Lachen ist gesund und weil ich ein großer Fan von Flachwitzen bin, gibt's in Kutsches Zirkus am Ende immer 3 Footballwitze. Ganz wichtig, nicht zu ernst nehmen. Was ist der Unterschied zwischen einem Tischler und den Detroit Lions? Der Tischler kann Meister werden. Warum sind Bäcker keine guten Quarterbacks? Weil sie jeden Wurf versemmeln. Wie nennt man es, wenn sich Footballärzte zum Tanzen treffen? Medizinball. Falls auch du einen guten, eventuell umgetexteten Footballwitz hast, schick ihn mir gern. Dann trage ich ihn hier vielleicht schon in der nächsten Folge von Kutsches Footballzirkus vor. Das war's für heute. Die Vorstellung ist beendet. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und das Wichtigste ist, bleib gesund. Beste Grüße, Kutsche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.